Nur die S-Bahn, nur die S-Bahn.
Die S-Bahn ist nur.
Nur, ja. Nur die S-Bahn.
Also warum also diese Vorstellung hier, hier ist diese ganze akademische kontinentale Bildung weg in dem Entwurf. Nicht? Wie groß aber der Nutzen der Philosophie, und zwar vor allem der Physik und der Geometrie. Sehen, wir sind ja noch bei der Zeit, wo das noch nicht ausgewandert ist. Sie erinnern sich noch? Wie gesagt, an sich ist die klassische Uni, nachdem die erstmal dann entstanden ist aus den Klosterschulen, untere Fakultät, die sieben freien Künste, das Trivium und das Quadrivium. Trivium und die Sprachwissenschaften, das ist also Grammatik, Dialektik, Rhetorik, wovon das Wort trivial dann kommt. Das ist die unterste Stufe, der Dreiweg. Und dann kommt eine Stufe höher, die mathematischen, die Realwissenschaften, da geht es um die Mathematik, also die Mathematik selber, dann die Musik, die auch Mathematik ist, dann die Geometrie, was dort nicht Erdvermessung heißt, geht es hier nicht bloß um Dreiecke, drei Papier, sondern um die Erdvermessung, und das vierte ist die Astronomie. Das ist das Quadrivium. Und dieses Trivium und Quadrivium sind zusammen die sieben freien Künste. Und die bilden dann den Inhalt dessen, was wir heute philosophische Fakultät nennen, was damals Artistenfakultät hieß. Von Artis die Künste. Und heute wird man das die College-Stufe, die vorwegkriegt. Das war die Philosophie für alle. Und dann gab es drei höhere Fakultäten. Theologie, Medizin, Juristerei. Und aus der Philosophie, also aus der Artistenfakultät, wandern dann zuletzt noch im 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert immer noch ein anderes bisschen, wandern die Einzelfächer aus. Dann gibt es dann die verschiedenen anderen Fakultäten, die damit stehen. Und deswegen kann man hier verstehen, der sagt, die Philosophie ist für ihn in erster Linie Physik und Geometrie. Aber bitte, hier ist Physik nicht mehr das, was wir früher bei der Antike hatten mit der Physis, also Naturphilosophie schlechterdings, sondern hier ist denn jetzt schon Physik gemeint. Und tatsächlich ist das, hatten wir das, haben wir auch begonnen, das, was wir heute Philosophie nennen, heißt bei Aristoteles erste Philosophie. Das ist da, sind schon die Grade da. Und das dann unterschieden wird, wir werden das auch dann sehen bei Wolf, dass er von der allgemeinen Philosophie und dann von den speziellen Philosophien dann spricht. Also der Nutzen der Philosophie, vor allem der Physik und Geometrie. Versteht man am besten, wenn man die hauptsächlichen Annehmlichkeiten des Menschengeschlechts, die es heutzutage gibt, aufzählt und die Einrichtungen derer, die sich ihrer erfreuen, mit denen derjenigen vergleicht, die sie entbehren. Die größten Annehmlichkeiten des Menschengeschlechts sind die Künste, und zwar die der Messung der Körper sowie ihrer Bewegungen, der Bewegung schwerster Lasten, des Hausbaus, der Schifffahrt, die Herstellung von Gerätschaften zu jeglichem Gebrauch, die Berechnung von Himmelsbewegungen, die Stirnaufgängen und Zeitabschnitten und die Abbildung der Erdoberfläche. Also Karten. Welche große Güter sich die Menschheit dadurch errungen haben, lässt sich leichter verstehen als sagen. Wenn ich das wirklich aufzähle, dann geht es sehr lange, aber man sieht in einem Blick, wie das ist. Und dieser Künste erfreuen sich fast alle Völker Europas, ein Großteil der asiatischen und einige afrikanische, während sie den amerikanischen und den Völkern nahe den beiden Polen völlig abgehen. Aber warum nur? Sind denn die einen scharfsinniger als die anderen? Besitzen nicht alle Menschen denselben Geist? Was also besitzen die einen und was fehlt den anderen, wenn nicht die Philosophie? Also dem fehlt Philosophie in dem Sinn, wie es hier heißt, Wissenschaft und Technik. Das fehlt den Indianern und den Eskimos. Bitte? Und die Ursache aller dieser nützlichen Einrichtungen ist also die Philosophie. Ja, einfach so. Während in der Antike, gut, man kann sagen, die haben deswegen auch nicht die Idee gehabt, weil sie die Sklaven hatten. Nicht? Man hat sich ja immer gewundert, warum haben die von ihren Einsichten keinen Gebrauch gemacht. sehr scharf sind. Da war nicht viel. Gut, man kann sagen, ein bisschen, wir haben da diese mit den Schiffen, mit dem Anzünden von mit Brennlasern und so ein bisschen was gemacht, aber sonst ist im Mittelalter mehr dann an technischen Erfindungen dann schon gemacht worden als in der Antike. Wollte das nicht. Ja, meditiert. Gegenstand der Philosophie und Materie, mit der sie sich befasst, ist ein jeder Körper. Also nur Körper. Korpus, dreidimensionales Gebilde. Wir, inzwischen hat sich auch unser, in der deutschen Sprache schon ausgebreitet, dass man der Körper eigentlich an unser Leib denkt. Nicht? Aber das ist erstmal nicht gemeint. Wir haben im Deutschen ja diese Möglichkeit zwischen Leib und Körper zu unterscheiden, tun wir aber nicht. Sondern inzwischen stirbt das Wort Leib aus. Die romanischen Sprachen haben da kein anderes Wort. Die müssen sich behelfen mit Körper. Hier ist Körper also einfach ein ausgedehntes Ding, hätte der Descartes gesagt. Dreidimensionales Gebilde. Aber nicht jeder Körper ist Gegenstand der Philosophie, sondern nur der Körper, bei dem sich irgendeine Erzeugungsweise begreifen und mit dem sich, wenn man ihn unter einem bestimmten Gesichtspunkt betrachtet, eine Vergleichung vornehmen lässt. Also ich muss damit arbeiten können. Oder alles, bei dem Zusammensetzung und Zergliederung statt hat. Also jeder Körper, bei dem sich verstehen lässt, dass er erzeugt wird oder irgendwelche Eigenschaften hat. Jedes ausgedehnte Gebilde, das bestimmte Eigenschaften hat. Wir werden dann schon sehen, dass er tatsächlich nicht bloß die geometrischen Körper meint, sondern vor allen Dingen ja auch den Staatskörper. Das haben Sie da zwei Seiten weiter, da kommen wir dann gleich dazu, dass er das sagt. Also Gegenstand der Philosophie, zerlegbare, zusammensetzbare oder mit zu anderen Körpern zusammensetzbare, also entweder in sich selber zusammengesetzt oder Teil eines zusammengesetzten Körpers. So was brauche ich, weil ja, haben wir gesagt, die Folgerungen, die Schlussfolgerungen sich darauf beziehen, auf Addieren, Subtrahieren, dass ich irgendwelche Dinge zusammensetzen kann. Zu Maschinen, zu anderen Geräten. Das ist das, worum es dort gehen soll. Und das lässt sich unmittelbar aus der Definition, sagt er, Seite 135, unmittelbar aus der Definition der Philosophie ableiten, deren Aufgabe es ist, entweder die Eigenschaften im Ausgang von ihrer Erzeugungsweise oder eine Erzeugungsweise im Ausgang von den Eigenschaften zu ermitteln. Dieses Wort von ein Gegenstand, eine Wirklichkeit kennen, heißt wissen, was man damit macht, wenn man sie in die Hand bekommt. Und wenn ich das mit dem Menschen mache, dann erklärt das auch einiges bei uns heute, nicht? Das Kennen heißt, damit entsprechend praktisch umgehen zu können. Wo es also keine Erzeugungsweise oder keine Eigenschaft gibt, da ist doch keine Philosophie denkbar. Daher schließt die Philosophie die Theologie aus. Nicht ganz scharf getrennt, während ja klassischerweise Theologie eine philosophische Disziplin war. Und gesagt, Philosophie, diese beiden Bereiche, Ontologie, die Frage der allgemeinen Struktur, nennt man später Ontologie, Theologie als die Frage nach dem Woher dieser Ordnung und Struktur. Das Absolute, das Prinzip. Und das entfällt jetzt. Man sagt, da ist ja nichts zu addieren und zu subtrahieren, da kann man damit nicht umgehen, also kommt es nicht vor. Die Philosophie schließt die Theologie aus sich aus. Ich meine die Lehre von der Natur und den Attributen Gottes, des Ewigen, keiner Entstehung fähigen, unbegreiflichen, an dem überdies keine Zusammensetzung und Teilung vornehmbar und keine Erzeugungsweise vorstellbar ist. Also ich kann keine Technik des Göttlichen machen mit einem Wort. Und da die Philosophie nur Wissenschaft von Technik ist, kann es davon keine Philosophie geben. Wie sich überhaupt dann in der Neuzeit, im Hauptstrom der Neuzeit, die Sache verschiebt von der philosophischen Theologie zur Religionsphilosophie. Da kann ich wieder was machen, da gibt es Menschen mit Religion oder weniger Religionen oder dieser oder jener, da kann ich wieder zusammensetzen und addieren und gucken. Religionsphilosophie kann ich machen, aber nicht mehr natürliche Theologie. Das wirkt dann nur noch fort eben in den Ausbildungsstätten der katholischen Kirche, in den theologischen Fakultäten. Da gibt es das noch, so wie es hier also bei der Schmidt macht, nicht? Und ich eben da in Frankfurt gemacht habe.
Die aber es gab jetzt mal vor Jahren ein Buch, da haben die das zusammengestellt, was die Griechen alles für Techne hatten. Also enorm viele Aspekte.
Die hatten wirklich viel, also so aber viel, die hätten von
die
dort...
Heute kommen wir gar nicht dran.
So ist es, aber die haben nicht weiterentwickelt. Und das haben sie gemacht und das hat ihnen gereicht. Und sicher spielt da entscheidend auch diese Sklavereiinstitut mit hinein, aber das allein erklärt es auch nicht.
Eine andere Welt auf.
Ja, so ist es. Wirklich. Das Arbeit, was Positives ist, kommt tatsächlich erst durch das Christentum hinein. Ora et labora, la Benedikt. Ne? Dass das ein Gewicht erhält. In der Neuzeit wird es dann anders. Die Neuzeit, da ist Arbeit da der Grundbegriff. Wie ich immer sage, in der Antike ist der Grundbegriff der Krieg, der Kampf. Polemos pater panton, der Krieg ist der Vater der Ding, aller Dinge. Und in der Neuzeit ist es die Arbeit. Berühmte Sache ist dieses Kapitel bei Hegel in der Phänomenologie des Geistes, nicht? Wo es losgeht mit dem Kampf auf Leben und Tod, im Duell der Ritter. Und der unterliegt, wird dann Knecht und lernt jetzt als Knecht die Arbeit und lernt bei der Arbeit den Selbstverzicht. Denn Arbeit definiert Hegel als gehemmte Begierde. Ich esse das Huhn nicht selber auf oder den Kuchenteig, sondern mache daraus Kuchen für den Herrn. Also ich lerne, nachdem er nicht geschafft hat, den Todesangst zu überwinden, lernt er jetzt so schrittweise seine Selbstüberwindung und deswegen bildet Arbeit. Und das ist der Grundgedanke der neuzeitlichen Bürgertums, die Arbeit macht. Schreckliche Ende ist dann am Schluss das Tor über Auschwitz, nicht? Arbeit macht frei. Aber das hat diese Linie durchgezogen. Das ist schon eine andere Sicht auf die Dinge. Also die Arbeit, aber für die Griechen ist die Theorie das Oberste. Und Arbeit nichts für den freien Mann. Sondern nur die Artis Liberalis, die freien Künste. Bitte?
Was ist da das Argument in der christlichen Tradition für die Arbeit?
Dass wir teilhaben am Werk Gottes. Also es sind zwei Traditionen. Aber das eine ist, dass es uns als Strafe auferlegt worden ist beim Sündenfall. Das steht in der Bibel, nicht? Dass man dann im Schweiß sein Brot verdienen muss, dass man arbeiten muss, dass man die Dornen und Disteln wegräumen muss. Also ein Stück weit ist es eine Strafe und ein Fluch. Und zum anderen Teil hat man gesagt, nein, es ist zugleich eine Mitarbeit Gottes, denn auch, es ist ja nicht so, wie sich viele das Paradies vorstellen, auch moderne Theologen, wo man dann da lesen kann, das sei also einfach nur Müßiggang gewesen oder Schlaraffenland. Nein, die sollten natürlich schon den Garten bestellen. Garten ist ein Grundbegriff der Verbindung von Natur und Kultur. Nicht, dass das dorthin gehört. Nicht so gequälte Arbeit, das kommt dann als Auflage drauf vom Sündenfall her. Aber diese Mitarbeit, davon spricht ja auch Paulus, wir sind Mitarbeiter Gottes. Nicht? Die Ausdrücke kommen da schon vor und diese Bilder vom Garten tauchen dort auf. Jesus spricht selber davon, von der Ernte und Arbeiter werden gesucht, nicht? Da erscheint das etwas anders in der Darstellung. Und die Weisheitsliteratur verbietet den Müßiggang unserer Geschichten. Und das arbeitet sich dann hinein gegenüber der Vorstellung, Arbeit ist das für die Sklaven, weil ja an sich die Sklaven keine Sklaven mehr sind. Zwar sagt der Paulus, man muss sie nicht freilassen und die Sklaven, das heißt eigentlich sollten sie freilassen, aber die Sklaven müssen nicht auf ihre Befreiung kämpfen, weil wir alle Sklaven Jesu Christi sind und alle Freie in Christus. Deswegen geht das ja dann bis ins 19. Jahrhundert mit der Sklaverei. Ne? Das ist dann schon nochmal ein Thema für sich. Aber Arbeit als eine positive Bestimmung von dort her. Also es schließt die Lehre von Gott aus, es schließt die Lehre von den Engeln aus, sowie von allem, was weder als Körper noch als Beschaffenheit von Körpern angesehen wird. Denn darin findet weder Zusammensetzung noch Teilung statt, da es darin kein mehr oder weniger gibt, also kein Schlussfolgern. Nochmal, Schlussfolgern heißt nicht eine tiefere Einsicht gewinnen, sondern Schlussfolgern heißt addieren oder subtrahieren. Das hat man nie unter Schlussfolgern verstanden. Das ist schon ein enormer Bruch, der hier sichtbar wird. Nicht zuletzt natürlich auch mit verursacht, wir leben in dieser Zeit hier der Religionskriege und der gegenseitigen Abschlachterei und dieser Kämpfe da, auch dann zwischen den Konfessionen.
Bitte? Also man drängt sich hier ein anderer Gedanke auf, dass man das im Prinzip ja die Zeit der Entdeckungen und die Entwicklung der Industrie, also im Prinzip kommt das fast schon vor, so eine Art Rechtfertigungsphilosophie, um im Prinzip eigentlich einen neuen Pragmatismus oder Utilitarismus.
Ja, ist auch so, nee, gehört genau dort rein.
Also da ist die Frage, wer war zuerst da,
das
Ei? Ja. Also sprich erst die wirtschaftliche Entwicklung und die Rechtfertigungsphilosophie?
Ja.
Oder umgekehrt? Oder
eben, und das kann man nicht entscheiden.
Beides,
beides, ja. Ja. So würde ich auch sagen, dass man so vom Geist der Zeit reden muss, der dort da ist, was das ist.
Wirtschaftlichen Erfolg, also beim Zählen,
so ist es.
Relativ unnütz.
Ja, ja, genau so. Nee, das ist das, was so Rana unter Engel verstand auch, oder was Heidegger unter dem Geschick und den Epochen bezeichnet. Es ist ja merkwürdig, dass es Zeiten gibt, wo zum Beispiel jeder vernünftige Mensch nur gotisch bauen kann. Wenn man im 19. Jahrhundert lebt, da kann man alles machen, weil die einfach nicht wollen. Da kann man sich fragen, wie wollen sie den Bahnhof? Korinthisch oder eher gotisch oder so, und dann macht das so der Architekt. Nicht? Aber wirklich in so erfüllte Zeiten, dann herrscht sowas wie ein Stil, wo alle die großen Arbeiten in einer bestimmten Weise fragt sich, wo kommt das her mit dem Zeitgeist? Nicht? Was ist das? Wissen wir zu wenig. Und deswegen kann man das sicher nicht so zurückführen. Der Marxismus würde sagen, das sind also tatsächlich die Produktionsmittel, bei denen sich das verschoben hat, und das ganze Geistige ist der Überbau. Und sie sagen wieder, nein, nein, die Geistigkeit ist das, die das macht. Und sicher ist es einfach beides.
Ja, ich denke mal, das ist schon auch ein Stück Rechtfertigung.
Ja,
also
ja.
Im Prinzip das Staatsgebilde muss entsprechend
so gemacht
werden.
Ja.
Im Prinzip es setzt im Prinzip Freiheit des Individuums voraus,
ja.
Also Amerika zum Beispiel entdecken oder ausbeuten.
Genau so.
Es setzt im Prinzip voraus, dass es im Prinzip zwei Klassen von Menschen gibt, die es wissen und die nicht, dass die quasi also überhaupt auch einen Kulturexport erlauben, also vor sich selbst.
Ja.
Der Einfluss der Kirche ist ja doch immer relativ groß, also musste im Prinzip ich sehe es jetzt, also mir drängt sich das die ganze Zeit schon auf, ein bisschen was
Rechtfertigungsphilosophie auf. Es klingt, wenn Sie es zu stark betonen, ist es mir zu einseitig, sondern es ist eher umgekehrt. Es ist ja auch nochmal ein Kampf gerade gegen die Kirchen, weil die Kirchen ja dazu geführt haben, dass es diese Kriege gibt dort. Und auch wenn ich jetzt so sehr auf den Staat als solchen abhebe, das hat er auch erlebt. Da waren doch diese Konflikte mit dem König, der dann weg war, und dann kam die Cromwell-Zeit und so alle diese Geschichten. Der Hobbes hat eine ganze Zeit lang im Exil in Frankreich leben müssen. Und weil sie den in England eingesperrt hätten oder umgebracht hätten. Also diese ganze Unsicherheit, dass man von dort her sagt, dieser Kram, den man sowieso nicht entscheiden kann, da tobt sich nur der Fanatismus aus. Wir müssen auf das zurückgehen, wo man die Dinge durchrechnen kann und wo man sich nicht gegenseitig umbringt im Namen irgendwelcher Dogmen, sondern wo wir hier gemeinsam rechnen können und wo wir das als vernünftige Menschen miteinander durchrechnen können.
Das muss ich verstanden haben. Pragmatismus oder
ja, Ansatz eben, ja. Also nicht so, dass da erstmal jetzt zerstörerische Technik ist und das muss ich rechtfertigen, sondern umgekehrt, ich sehe, wo führt das andere hin, wenn die zu stark auf diesen theoretischen Dingen bringen, dann bleibt nur der Kampf übrig. Und dass man sagt, so wie man gesagt hat, statt sich gegenseitig umzubringen, soll sich jeder seinen Kopf zerbrechen und dann machen wir eben Diskussionen. Und diese Feld der Diskussion, die dann ja zu dem geführt hat, was heute unsere wissenschaftlichen Zeitschriften sind, dass die Leute sich gegenseitig Briefe schrieben, aber nicht Privatbriefe, sondern so ein Zirkel, nicht? wenn der Erasmus da an den Thomas Morus schrieb, das waren ja an den Thomas Morus privat, sondern das waren den ganzen Kreis der Humanisten um den drumherum. Und Wechselseite. Und aus diesen Korrespondenzen sind dann unsere Zeitschriften entstanden. Was man in den angelsächsischen Zeitschriften auch noch stärker merkt als bei uns. Bei uns gibt es seltener so richtige Kontroversen oder Diskussionen. In dem angelsächsischen, in der analytischen Philosophie ist das ja sehr viel stärker. Wir haben bei uns auch eine Zeitschrift, die heißt inzwischen anders, als sie vorher hieß, die bewusst das so macht, dass so Leute eingeladen werden, ihre Position darzustellen und dann werden andere gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Das wird mit abgedruckt und dann kriegt der Autor, der seinen Artikel geschrieben hat, nochmal extra das Wort dazu, nochmal Stellung zu nehmen. Das ist so an sich diese Art von, also angelsächsische Zeitschrift, die aus diesem entspringt, wir müssen irgendwie versuchen, Frieden herzukriegen. Aber dass das dann so scharf pragmatisch wird wie hier, nicht? Das ist dann schon nochmal anders.
Ja, weil man die Gegenseite vielleicht auch sehen muss, nämlich wenn ich jetzt an technischen Vorgang erarbeite, ja, da gibt es nicht so leicht eben diese Situation Kampf bis aufs Blut.
So ist es, eben, das entfällt
es
dort.
Ideelle Werte, wo man leichter bis aufs Blut geht.
Ja, ja. Ach so, ja. Alte Sache, das ist die sogenannte Rabies Theologorum. Weil es da um die Wahrheit geht, ist das besonders scharf, die Auseinandersetzung. Dass dann obendrein nochmal Rechthaberei und alles Mögliche hineinspielt, wie wir Menschen sind, ist völlig klar. Aber zusätzlich kommt noch der Kern, dass man sagt, hier geht es um die Wahrheit und die Ehre Gottes. Und dann nimmt es eben diese scharfen Formen an. Und dann bietet sich eben diese Lösung an, lassen wir das. Das war auch das Einzige, was übrig blieb. Ich muss die Religion zur Privatsache machen. Das war erstmal die Privatsache der Fürsten und die mussten den anderen erlauben, auszuwandern, die eine andere Religion hatte. Und inzwischen haben wir Demokratie, jeder sein eigener Fürst und dann sieht es nochmal anders aus. Das hat schon also ganz entscheidende Wurzeln darin. Also, jedes Wissen wird ausgeschlossen, das aus göttlicher Eingebung oder Offenbarung stammt. Das kann nicht sein, es geht nicht. Es gibt kein Mehr und kein Weniger. Es schließt sowohl die Natur als auch die politische Geschichte aus, also Geschichte auch, obwohl sie für die Philosophie höchst nützlich ja unentbehrlich ist. Aber ich kann eben Geschichte nicht wirklich nochmal weiterarbeiten mit addieren und subtrahieren. Sondern es ist nur einfach da. Deswegen fällt also die Geschichte aus. Die Antworten Science, dann gehört eben die Geschichte nicht dazu. So wichtig nochmal Naturgeschichte ist, wie er sagt, aber es gehört nicht zur Philosophie. Es schließt eben jedes Wissen aus, das aus göttlicher Eingebung oder Offenbarung stammt, weil das nicht mittels Vernunftgebrauch gewonnen, sondern durch göttliche Gnade oder als Werk des Augenblicks gewissermaßen als eine Art übernatürliche Sinneswahrnehmung gewährt wird. Also das kann ein Einzelner als Vision oder Einsicht haben, aber man kann es nicht unterwerfen den Methoden der Addition und Subtraktion. Also es hat keinen Sinn, darüber zu diskutieren und zu arbeiten. Der eine sieht es so, der andere sieht es anders. Muss man halt so stehen lassen. Das sagte er in diesem Konzept und deswegen darf das auch kein Gewicht kriegen für das Miteinander. Das ist das, was ja dann daraus folgt. Sie schließt nicht nur jede verkehrte, sondern auch jede schlecht begründete Lehre aus. Sehen, auch das schiebt er eins zurück. Er sagt, ehe wir über falsch und richtig diskutieren, verlangen wir erstmal eine ordentliche Begründung, sonst haben wir uns schon verrannt. Kann ich also anfangen und sagen, die Katholiken haben recht und die Protestanten liegen falsch oder umgekehrt? Es geht nicht um falsche Lehren, denn wir müssen erstmal wissen, woher ich überhaupt weiß, was da falsch oder richtig ist. Ich muss also gut begründen. Und was nicht begründet wird, fällt raus. An sich ist das ein Gedanke, der schon im Mittelalter klassisch da war. Da hieß das gratis, gratis asseritur, gratis negatur. Was jemand ohne Gründe behauptet, kann man auch ohne Gründe abweisen. Alte Disputationsregel. So dass deswegen beim Disputieren der anderen Satz sagte, man eben erstmal geantwortet und hat gesagt, petto probatione, jetzt liefere bitte die Begründung. Und dann hat man darüber diskutiert, ob die Begründung eine Begründung war und ob die schließt. Das ist also nicht neu, dass ich da eben begründen muss. Das gehört zur Wissenschaft und zur Philosophie. Aber was hier begründen heißt, wissen wir, begründen heißt addieren und subtrahieren. schon eigentümlich. Denn was man durch richtige Schlussfolgerung erkennt, kann nicht verkehrt oder unsicher sein. Natürlich kann der Eindruck, aus dem ich schlussfolgere, falsch sein. Das ist natürlich richtig, da muss man sich erstmal darauf einigen. Aber wenn ich dann jetzt richtig addiere und subtrahiere, und das kann ja jeder nachprüfen, dann komme ich zu, so war die Vorstellung, komme ich zu wahren Aussagen und so schreitet die Wissenschaft voran. Daher ist jene Art von Astrologie ausgeschlossen, mit der man heutzutage groß tut und alles sonst hier dergleichen, das eher Wahrsagerei als Wissenschaft ist. Tatsächlich muss man ja mal gucken, wie stark Anfang der Neuzeit im ganzen Humanismus nochmal ungeschieden magische und andere Dinge ineinander gingen und Astronomie zu einem großen Teil Astrologie war. Die haben ja ernsthaft Horoskope gestellt, so wie heute machen es ja auch noch, aber dort war es sehr viel stärker, so unter den Wissenschaftlern, dass die beides gemacht haben. Und da kommt ja auch nochmal ein deutlicherer Schritt, sagt nein, also ich meine jetzt mit Astronomie tatsächlich nur das Messen und Beobachten und nicht die Astrologie, die ist zu unsicher. Schließlich ist von der Philosophie die Lehre von der Verehrung Gottes ausgeschlossen. Da man das diesbezügliche Wissen nicht aus der natürlichen Vernunft, sondern der Autorität der Kirche zu entnehmen hat und sie nicht Sache der Wissenschaft ist, sondern des Glaubens. Und das gehört da auch nicht hin. Und was bleibt dann also übrig? Das sagt er jetzt. Und neuntens, die Philosophie hat zwei Hauptteile. Dem, der die Erzeugungsweisen und Eigenschaften der Körper zu begründen sucht, bieten sich nämlich sozusagen zwei höchste und voneinander völlig verschiedene Gattungen von Körper. Der eine, den die Natur zusammengefügt hat, heißt der Naturkörper. Und der andere, den der menschliche Wille zusammenfügt, nennt man Staat. Und schreibt er sein Hauptwerk Leviathan. Ne? Und so wird er ja auch gemalt, wenn Sie dies, wir haben vielleicht das Titelblatt vor Augen, wo da dieser Leviathan besteht ja aus lauter Menschen. Setzt er sich so zusammen. Also ich habe mit zwei Körpern zu tun, mit dem Naturkörper und mit dem Staatskörper. Und darum gibt es zwei Teile der Philosophie, die Naturphilosophie und die Staatsphilosophie. Aber Naturphilosophie nicht im klassischen Sinn, sondern in dem hier genannten Sinn als Basis für Technik. Und alles andere gehört nicht hinein. Da es aber des Weiteren zur Erkenntnis der Eigenschaften des Staates nötig ist, vorher die Sinnesarten, Affekte und Sitten der Menschen zu kennen, pflegt man die Staatsphilosophie nochmal in zwei Teile zu zerlegen. Das eine nämlich die Lehre vom Einzelnen, das nennt er hier Ethik, und das andere, der mit den staatsbürgerlichen Pflichten ist. Und da hat man also Anthropologie und Staatsphilosophie. Und die Anthropologie wird dann später nochmal in zwei Disziplinen zerfallen, nicht? In die Psychologie und Soziologie. Manchmal ist das so, und das sind dann so zeitlang sogar die führenden Wissenschaften. Bitte?
Können Sie es vielleicht noch ganz kurz wiederholen, die Staatsphilosophie zerfällt in zwei, ins
Staatsbürger? In die Staatsbürgerkunde und in die Lehre vom einzelnen Menschen, und das nennt er hier Ethik. Ethik müssen Sie aber hier jetzt auch weit genug verstehen als deskriptive und normative Ethik. Also das, was wir dann heute unterscheiden zwischen Ethologie und Ethik. Verhaltenslehre, Verhaltensforschung und präskriptive Ethik, also Normen. Es geht also darum, diese Affekte in den Griff zu kriegen und die Sitten des Menschen, auch das wieder, nicht rein theoretisch, sondern auf diese Praxis hin. Ne? Und damit sind die Gebiete abgesteckt, die dorthin gehören. Und das Ganze stammt ja, wenn Sie da gucken, nochmal zurück aus dem Buch von ihm, der Körper, nicht? Der Körper. Also hinterher einarbeitet auch in die anderen Sachen. Das ist die Basis. nochmal verständlich aus diesen, aus der Erfahrung, dass die Streitereien über die eigentlich klassischen Grundfragen bloß auf Krieg hinauslaufen. Die sind doch über das, was sein soll, diese grundsätzlichen Fragen, das sind dogmatische Lager, die sich gegenseitig auf unmenschliche Weise zugrunde richten. Also muss ich das zurücknehmen auf diese praktische Ebene, wo wir uns auch verständigen können.
Es wird ein Stück auch nach außen dann verlegt. Funktioniert jetzt etwas oder nicht?
Ja, ja, nur das.
Und da kann man eben nicht so leicht bis aufs Blut kämpfen.
So ist. Das ist. Obwohl, wenn man jetzt mal guckt, was tatsächlich aus der Staatsphilosophie geworden ist, wenn Sie dann sagen, dann kommt also der Marxismus und macht also eine Staatsphilosophie und sagt, die muss durchgesetzt werden und dann werden dort auch wieder die Leute in Scharen umgebracht. Also zu denken, dass das friedlich zuging, hat sich ja nicht ergeben, weil der Mensch unweigerlich auch dann die technischen Dinge auflädt. Das heißt, Scheler sagt so, der Mensch kann gar nicht ohne eine Absolutsphäre leben, der setzt immer irgendetwas absolut. Was auch immer, das kann man dann je nachdem Pseudo-Religion nennen oder wie immer. Er schreibt an einer Stelle einfach ganz kurz, wer keinen Gott hat, hat Götzen.
Weil eben die Geistlosigkeit im Umgang mit zu anderen auch bleibt und da muss eben trotzdem dran gearbeitet werden.
So ist es.
Abhängig von der technischen Entwicklung.
Ganz klar.
Haben sich vielleicht sogar mehr denn je.
Meine ich auch.
Weil die
also
Technik
unweigerlich.
Ja,
ja. Genau das
erst
ist.
Erstmal unser Ende zuerst,
ja,
kann
ja
man sagen.
Völlig. Genau das muss sein. Und deswegen ist das keine Hilfe, habe ich den Leuten immer gesagt. Die Welt wird nicht friedlich, wenn ich die Religion privatisiere. Sondern dann werden eben andere Dinge religiös aufgeladen. Ob es die Rasse ist oder ob es die klassenlose Gesellschaft ist, das spielt keine Rolle. Irgendwas wird absolut gesetzt, wofür der Mensch dann leben will und sterbe, bereit ist zu sterben und eben auch bereit ist zu töten.
Oder eine Vernunft, die unvernünftig wird.
So ist es.
Im Sinne von.
Das ist ja sowieso die Frage. Kann Vernunft Vernunft bleiben, wenn sie bloß nicht für vernünftig hält? Das hat Weizsäcker im Garten des Menschen, die ihn extra behandelt hat, gesagt, ich muss auch die Vernunft des Bios einbeziehen. Also das, was die Tiere in ihrem Instinkt haben, auch wir Menschen haben ja noch Instinkte, nur eben halt schwächer und weniger, und auch nochmal da, sagt er, bei den anderen muss man dann nochmal gucken. Wir müssen das versuchen, das ernst zu nehmen. Und schreibt dann so, Vernunft ist nur vernünftig, wenn sie sich nicht allein für vernünftig hält. Pieper verweist da immer auf die Wichtigkeit der Tradition für Plato und Aristoteles, die an entscheidenden Stellen immer schreiben, das haben unsere Väter, unsere Vorfahren so gesagt und gemacht. Und man hat das hochgeschätzt. Das schlägt ja auch um, bezeichnenderweise zu Beginn der Neuzeit, habe ich schon öfter darüber gesprochen. Bis dorthin sind die Alten das Maß und das wird umgedreht. Nein, die sind ja Kinder, Anfang der Menschengeschichte. Wir sind jetzt die, die es eigentlich wissen. Und dann verschiebt sich das bis dorthin, dass eigentlich die Zukunft der Maßstab wird. Schreibt der Oberteufel bei Lewis dem Unterteufel, das muss erreichen, dass die Menschen als Maßstab für ihr Handeln die Zukunft nehmen, denn die kennen sie nicht und deswegen ist das sehr gut für uns. Also die Leute fragen nicht, ist das richtig oder falsch, sondern die fragen, nützt uns das für morgen oder übermorgen, aber dabei weiß man gar nicht, was übermorgen sein wird. Deswegen argumentiert man immer mit der Zukunftsträchtigkeit.
Bitte? Wo sind der Oberteufel und der Unterteufel?
Das heißt, das Buch heißt im Original Screwtape Letters. Also Schraubenband heißt der. Im Deutschen heißt es Dienstanweisung an einen Unterteufel. Und das sind Briefe, das ist vielleicht die verbreitetste Schrift von C.S. Lewis. Das hat er im Krieg geschrieben, es kommen auch die V1-Angriffe auf London vor oder so, aber es wird ganz deutlich, dass das alles uninteressant ist, sondern in Wirklichkeit geht es um eben das ewige Schicksal dieses Menschen und dieser Oberteufel schreibt an seinen Neffen, an den Unterteufel Wormwood, schreibt er, wie er mit einem jungen Mann umgehen soll, den er da verführen soll. Und so macht er halt also hier Lewis eine Ethik, aus negativem Aspekt geschrieben. Er selber hat dann geschrieben, auch in seinen Briefen, dass er da fürchterlich drunter gelitten hat, bis dorthin, dass er in der Fahrt war, wirklich krank zu werden, sagt er, und schlecht geschlafen und sich erbrochen oder so Geschichten. Aus dieser Perspektive, sich ganz in diese Negativperspektive hineinzudenken, aber das ist faszinierend. Ich kenne auch eine ganze Reihe Lehrer, so, die das benutzen, das im Religionsunterricht oder so, weil es wirklich einfach fantastisch ist. Er steckt da einfach eine Menge von Einsichten hinein, eben aus einer ganz ungewohnten Perspektive. Da ist immer von dem Feind die Rede, das ist Gott. Ne? Und die entwerfen andere Dinge. Und einer dieser Gedanken ist, die Leute dazu zu bringen, sich von der Zukunft bestimmen zu lassen. Zum Beispiel eine andere schöne Sache ist, dann verlobt sich der junge Mann und damit ist er der Hölle schon fast entgangen. Nicht? Und dann schlägt der Ohrteufel vor, du musst zwischen den beiden die Rede auf die Selbstlosigkeit bringen. Denn ein Mann versteht was anderes unter selbstlos als eine Frau. Ein Mann versteht unter selbstlos den anderen nicht behelligen. Eine Frau versteht unter selbstlos sich um den anderen kümmern. Mühelos hält jeder den anderen für egoistisch. Und das kann man wirklich als ein hübsches Spiel so bei einer Abendparty machen. Das gibt ein interessantes Gespräch, wenn man sowas, wenn es zum Diskutieren steht. Und so Sachen, so wimmelt das Buch also von lauter solchen Beobachtungen, wo man, wenn man nicht reflektiert, man in alle möglichen Fallen tappt. Oder zum Beispiel, dass man immer in jeder Zeit vor allen Dingen die Fehler der früheren Zeit bekämpft. Er hat dann so das Bild und sagt, in Wirklichkeit schreien alle nach Feuerlöschapparaten, während in Wirklichkeit eine Überflutung droht. Nicht? Also reden also an die Zeiten gegen die Prüderie, wo schon längst keine Prüderie mehr herrscht, die war vielleicht bei unseren Großeltern. Nicht? Aber das ist wirklich heute nicht mehr das Thema. Nicht? Heute müssen wir wieder was ganz anderes sagen. Und so Sachen spielt er einfach durch, dass man da immer die Schlachten von gestern führt und die liegen daneben oder eben die Schlachten von übermorgen, wo man gar nicht weiß, was dort kommt. Und so zieht er das so durch. Tollen Beobachtungen. Auch wie man so Menschen einschätzt oder so und sagt, den, den man so hält wie sich selber, der ist sicher besser als man selbst. Oder so Sachen. Einfach so treffende Beobachtungen, die dann so reinfließen. Und es gibt auch so tiefe Punkte, wo er so sagt, zum Beispiel, wie das Schlimme ist, dass Gott, also der Feind, eigentlich die Freude will und das Glück. Wenn man über die Brandung hinaus mit den Kreuzen kommt, ist dann Freude, sagt er, wie gewöhnlich, während wir in der erhabenen Schau unseres eigenen Elends baden. Das ist wunderschön, man muss nur daran denken, wie man 2,5 war. Seither sind wir daran gewöhnt. Nicht? Man steht dann in der Ecke und tut sich schrecklich leid und sagt, geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere. Nicht? Möchte eigentlich gerne damit spielen, aber nein, tut man natürlich nicht. Und wie gewöhnlich, da einfach zufrieden zu sein. Denn dankbar und zufrieden sein heißt ja, man weiß nicht, dass es noch was Besseres gibt. Nicht? Und so, alle solche Dinge, die sind da wunderbar zu lesen. Das ist ein kleines Bändchen, das gibt es in vielen Auflagen bei uns mit Bildern und ohne Bilder, als Taschenbuch und sonst wie. Er war eben ein bisschen, wie gesagt, unglücklich, dass das dann so sein bekanntestes Buch fast wurde. Aber es ist wirklich fantastisch, wo er auf solche Dinge aufmerksam macht. Ja, das wäre jetzt die Frage, was haben Sie noch zu erörtern und so, sonst würden wir haben ja eine halbe Stunde wirklich anfangen, würden wir mit Christian Wolf anfangen, mit der nächsten Stimme. Bitte?
Ich würde einen Satz ein bisschen limitiert, beziehungsweise der Fieber Vernunft ist nur vernünftig, wenn Sie sich nicht selbst für...
Sie selbst, ich habe nicht gesagt, sich nicht selbst für vernünftig hält, sondern nur sich selbst für vernünftig hält. Also dass ich meine, so in diesem Sinn des 18. Jahrhunderts, wo dann dieser Ausdruck für Philosophen Selbstdenker aufkommt. Das, der Descartes, der dann sagt, ein Jammer, dass man als Kind geboren wird und erstmal die Vorurteile der Eltern übernehmen muss, statt als Erwachsener, und fragt sich gar nicht, wo das herkommt. Ne? Also dieser Gedanke, dass ich sagen muss, nicht ich komme auf alles, sondern ich muss mir auch was gesagt sein lassen. Deswegen weise ich immer darauf hin, dass die Tradition, das haben Sie auch bei Pieper in seiner Tugendlehre, wenn Sie die klassische Kardinaltugend der Klugheit nehmen oder der Weisheit oder wenn Sie es übersetzen, dann gehört zu jeder dieser Grundtugenden, diese sogenannten Kardinaltugenden von der Cardo, von der Angel, in der die Tür schwingt, so und so viele Hilfstugenden oder zugeordnete Tugenden. Und die erste Zuordnungstugend zur Klugheit ist die Docibilitas, die Belehrbarkeit, dass man sich was sagen lässt.
Das ist natürlich heutzutage sehr schwierig.
Nicht? Also das ist das Allererste. Und deswegen war zum Beispiel bei den Pythagoreern, mussten die Studenten, die ersten 3 Jahre durften die gar nichts sagen, sondern nur hören. Während inzwischen macht man ja, man diskutiert an der Schule rum, jeder diskutiert wie so wie, Hauptsache wir haben miteinander geredet oder so ähnlich. Die haben gesagt, nein, erstmal musst du hören und was aufnehmen. Ob man das jetzt so rigoros machen muss, wie die Peter Correa, die wieder auf dem anderen Blatt. Nicht? Aber dieser Grundgedanke zu sagen, Klugheit, die erste Hilfstugend, die erste Eigenschaft zur Klugheit heißt, sich was gesagt sein lassen können. Was entgegennehmen. Was aufnehmen. Das wäre sowas. Nicht? Und das drückte dann so mit diesem Wort aus. Und da hat man schon so einen Zug in der Neuzeit drin zu sagen, nein, lieber selber machen, bis hin zu so Erziehungszielen. Klar muss man auch zur Selbstständigkeit erziehen und man muss nicht alles korrigieren und man muss die Leute Fehler machen lassen, die Kinder, das ist wahr. Aber als Grundsatz anzusetzen, die Hauptsache selber, auch wenn es daneben geht, das ist sicher falsch. Ich habe das immer so formuliert, so einer meiner Sprüche heißt dann auch, also kluge Leute werden durch andere Leute schadenklug, dumme nur durch eigenen. Ich muss nicht selber nochmal Fliegenpilze essen, um zu sehen, dass man die nur einmal essen kann. Das haben andere schon probiert, nicht? Und das gehört für mich, meine ich, ganz wesentlich zu dem, was Kultur heißt. So ein Punkt, den ich immer diskutiere, wenn ich zu Sexualität zu reden habe oder so. Man muss nicht alles selber nochmal ausprobieren und alle Sackgassen nochmal laufen, die schon eigentlich da waren. Und dann kann ich eigentlich daraus lernen, diesen Fehler muss man eigentlich vielleicht nicht machen. Eine Reihe Fehler müssen die Leute machen. Die Eltern wollen aber das den Kindern ersparen, aber an vielen Punkten geht es nicht. Da glaubt man es nicht, bis man es nicht selber erreicht hat, das Ziel, dass es das nicht ist. Das ist schon wahr. Aber wenn ich das grundsätzlich als Gedanken habe, da überhaupt nicht sagen, ich muss alles selber ausprobieren, da leuchtet doch sofort ein, das kann es nicht sein. Kind mag man vielleicht mit dem Finger auf den Herd fassen, das ist aber auch das Äußerste. Nicht? Ich muss schon gucken, was mache ich da jetzt? Wie beschädige ich mich oder den anderen bei meiner Erfahrungssuche? Das wären so Überlegungen, die da so hineingehörten. Also hat man mal gesagt, Autoritäten, darum geht es ja. Was ist eine Autorität? Autorität von Augere wachsen, mehren. Wir hören bei Autorität, hören viele Leute noch aus Freiheitsbeschränkung. Aber Autorität heißt mehren. Der Autor ist der Verfasser eines Buches, Autor. Ne? Und dann hat man gesagt, wir haben zwei Sorten von Autorität, theoretische Autorität, praktische Autorität. Und beide Formen von Autorität sind da zur Vermeidung von vermeidbaren Risiken. Die theoretische Autorität, dass ich da nicht selber das erst wieder neu entdecken und aufsuchen muss, und das ist ja schon entdeckt und das kann ich abkürzen. So verstehe ich ein ganzes Stück ja meine Arbeit. Ich habe halt ein Leben lang gearbeitet, gelesen, mir das gesagt, dass ich Ihnen das weitergeben kann und Sie nicht auf alle Schlussfolgerungen selber kommen müssen. Ich bin auch nicht auf alle selber gekommen und habe die auch bei allen möglichen Autoren gefunden und kann sie jetzt weitergeben. Sie müssen sie durchdenken und ob Sie sie akzeptieren oder nicht, Sie sollen sie mir nicht glauben. Aber Sie können sich den Weg sparen, das erstmal zu suchen. Also sagt man, theoretische Autorität, die Hilfe und die Abkürzung, Verminderung von Irrtumsrisiken. Und praktische Autorität, die Verminderung von Schädigung und Zerstörung von Sachen, wenn Leute schon gemerkt haben, das und das darfst du so nicht machen, das lernt man in der Lehre, wenn du so drehst, fliegt sie um die Ohren oder da musst du aufpassen und das musste man, warum soll man das nicht entgegennehmen? Das ist der eigentliche Sinn von Autorität, die Vermeidung von Schäden und von Risiken im theoretischen wie im praktischen. Wenn man dort stehen bleibt, kommt jetzt wieder meine Überlegung mit hinein, dann ist es zu sehr funktionalisiert. Ich soll auch die Autorität nicht bloß funktionalisieren, sondern das sind ja nochmal Menschen. Deswegen soll man denen dankbar sein und soll die respektieren, soll denen auch zubilden, dass sie auch Fehler machen können und alle so die Bereiche, die hineingehören. Es muss also einen humanen Umgang geben von den Autoritäten zu den Untergebenen, ob das nun kirchliche Autoritäten sind oder staatliche oder wissenschaftliche, wer auch immer. Und es muss einen humanen Umgang der Leute von unten nach oben geben, dass sie das mit einbeziehen. Beides ist eigentlich fast gleich gefährdet, kommt mir vor, dass man da funktionalisiert. Auffälliger ist vielleicht das von oben unten, weil da mehr so an sichtbarer Macht da ist und dann Zerstörung, aber das andere läuft genauso. Es gab eine Zeit lang so nach den 68er Jahren, wo in Lehrerseminar, also ein Seminar in Offenbach, ich wusste das von Bekannten, die meisten jungen Lehrer in therapeutischer Behandlung waren. weil sie das erste Mal in der Klasse auf Erbarmungslosigkeit gestoßen sind. Die Eltern haben die alles machen lassen, die Lehrer haben die alles machen lassen, die Profs haben die alles machen lassen und jetzt stehen sie das erste Mal vor der Klasse und die Klasse ließ die nicht alles machen. Und dann klappten die zusammen in Scharen. Nicht? Dass man das einfach also so, deswegen ist es eine erhebliche Macht, die auch von unten nach oben kommt und eine Versuchung zum sich anbiedern in einem Punkt. Wenn ich das so gesehen habe, diese Fotos, auch so diese Professoren da in Berlin, so bei den Häuserbesetzungen mitmachen, all den Geschichten, fühlten sich nochmal jung mit den jungen Leuten. Ne? Das ist so deutlich, also diese Linie, diese Verführbarkeit, anstatt halt den Mund aufzumachen und was zu riskieren, so wie hier der Krings, der ging dann halt im Trainingsanzug, in Vorlesung, weil die mit Eiern schmissen und Tomaten, nicht? Also das ist dann so die andere Seite, die damals da war. Klar, also Macht, immer Macht, nach allen Seiten. Das geht dann schon hinein. Also Autorität, Anerkennung von Autorität, ein ganz wichtiger Punkt von dem, was Klugheit heißt und Umgang damit. Und deswegen bleibe ich ja dabei zu sagen, Gehorsam ist ein Lernziel. Kinder gehorchen gar nicht. Erstmal die kleinen Kinder, sondern das ist Dressur. Die folgen einfach so. Gehorchen ist schon eine Sache, dass ich also selber anerkenne den anderen. Das ist eigentlich was für mündige Leute, wo das erst möglich wird. Auch das ist so ein verkommener Begriff, der Gehorchen heißt, hören auf das Wort eines anderen hin etwas tun oder für wahr halten. Das ist gemeint. Auf das Wort eines anderen hin etwas für wahr halten oder für gut. Das heißt, es gehört hier ein innerer, dunkler Punkt hinein, wo ich nicht weiß. Wo ich weiß, kann ich nicht mehr glauben und gehorchen. Wenn ich selber weiß, das ist so, kann ich es nicht mehr auf das Wort eines anderen hin annehmen. Was ich weiß, kann ich nicht glauben. Was ich glaube, weiß ich, in der Weise des Glaubens, das kann ich sagen. Aber was ich von anderswoher weiß, durch Einsicht, kann ich nicht mehr glauben. Also sowohl im Theoretischen wie im Praktischen. Ja, und wann ist das also human? Ich muss also meine eigene Inkompetenz kennen. Ich muss wissen, dass ich das nicht weiß. Ich muss zweitens die Kompetenz des anderen kennen. Und wie kenne ich die Kompetenz des anderen, wenn ich inkompetent bin? Das ist das Problem, was da drin steckt. Da guckt man gut auf die Schilder, wenn der Arzt ein Schild hängt, dann sagt man sich, ah, der wird seine Prüfung richtig gemacht haben und die Ärztekammer guckt da drüber oder so ähnlich. Oder man kann andere Patienten fragen, aber natürlich. Und mein Beispiel, wo es wirklich schwierig wird, ist, wenn jetzt die Großen verschiedener Meinung sind. Nicht? Was sage ich, wenn Rana und von Balthasar sich in den Haaren liegen? Soll ich sagen, ich bin der super Rana Balthasar und weiß, wer von beiden recht hat? Geht ja nicht. Und damit ist es zu leben. Von dort her nochmal verstehbar, dass die Leute sagen, nein, dann machen wir doch nur noch addieren und subtrahieren. Und dann sind wir die Autoritäten los. Nur geht das nicht. Weil, nochmal, wir darauf angewiesen sind. Aber das war so diese Zeit zu versuchen, man könnte das vielleicht so erreichen. Und bis heute haben sie ja die Schocks, wenn jemand da seine Ergebnisse fälscht. In der Wissenschaft. Man muss sich darauf verlassen, ich kann jedes Experiment nachmachen. Und da kommt es auf, dass der da im Garching Atomalter seine Dinge da irgendwie gefälscht hat. Oder eben da in Korea, der Mensch mit den Embryonen oder was auch ich, was immer. Das ist jedes Mal ein Schock. Weil alle angewiesen sind auf Entgegennahme.
Bitte? Also ich beobachte momentan im Zeitgeist so einen Verlust dieses Vertrauens.
Ganz massiv, ja, kein Wunder. Ja, ja. Man hat überhaupt gesagt, dass das vorige Jahrhundert ist schon wiederholt, überhaupt benannt worden, als das Jahrhundert der Enttäuschten. Nicht? Es gab also die beiden großen Heilsversprechungen, die braune und die rote Diktatur Und dann gab es innerhalb der Kirche, also der katholischen Kirche, ja auch diesen Umbruch mit dem Konzil, wo die Leute vorher sich an alles Mögliche gehalten haben. Und auf einmal musste das alles nicht mehr so sein. Wo man sagen muss, sobald ich, das meint ja Nietzsche mit der Entwertung der Werte, der will sagen, alleine dadurch, dass ich die Wertskala verändere, kommen die Leute auf die Idee, aha, die Werte sind ja gar nichts eigentlich Geltendes. Also es geht nicht bloß darum, dass ein niederer Wert jetzt ein höherer wird und ein höherer Wert jetzt ein niederer, sondern dass das Verständnis von Wert anders wird. Pascal ist einer der Grundgedanken bei Pascal, die sich immer wieder durchzieht durch die Pensée, dass er sagt, ich darf die Gesetze nicht erklären als vernünftig, sondern ich muss den Leuten sagen, sie sind Gesetze, sie sind Brauch. Denn wenn ich erstmal anfange, da zu argumentieren über die Vernünftigkeit und Unvernünftigkeit, löst sich sofort auf. Denn es gibt nichts, wogegen ich nicht Gründe einführen kann. Und das gehört zur Tradition. Wenn ich beweisen sollte können, dass das richtige Wort für Tisch Tisch heißt, ehe ich das benutzen darf, wie soll denn das gehen? Dass Table und Mensa oder so schlechtere Worte dafür wären? Geht doch nicht. Hier, ja.
Deswegen auch diese Unsicherheit, so alles zu Tode geredet, weil alles
zwei. So ist es. Wenn ich wenn verlangt wird, dass ich alles begründe, haben wir genau diesen Zusammenbruch. Die Formel bei Lübbe hieß immer so: Es gibt Dinge, die kann man nicht begründen, sondern nur noch erzählen, wie es dazu gekommen ist. Zum Beispiel Grenzverläufe. Das soll mal einer begründen, dass die Grenze der Rhein sein soll oder links vom Rhein, zwischen den alten Erbfeinden Frankreich und Deutschland zum Beispiel. Oder wie soll ich begründen? Mein Beispiel war immer die Straßenverkehrsordnung. Ich kann begründen, dass wir eine Ordnung haben. Wenn alle so durch die Gegend fahren und jeder sagt, bitte nach Ihnen, das geht nicht, abgesehen sagen nicht jeder nach Ihnen, sondern geht alles durcheinander. Also muss ich eine Ordnung machen. Ich muss auch eine bestehende Ordnung machen. Aber jetzt zu zeigen, dass die eine Ordnung besser ist als die andere, kann ich begründen, dass Rechtsfahren besser ist als Linksfahren. Wenn ich da eine Begründung will, und das war ein Argument, das habe ich schon in diesen wilden Jahren mit den Studenten entgegengehalten, die ja alles immer rational begründet haben wollten, sage ich, in Wirklichkeit ist das nur ein raffinierterer Trick, jede Ordnung auszuhebeln, denn man kann nicht begründen. Klar, das ist das Problem, das jeder hat mit heranwachsenden Kindern. Um 10 kommst du nach Hause, um 11. Warum gerade um 11? Ich kann auch 10:45 kommen. Oder 10:45 oder 10:20. Ja, warum jetzt 11? Also, ja, da hilft nichts. Es wird gesetzt.
Nein. Ich glaube, dann gibt es ja die langsame Veränderung der Gesetze.
So ist es.
Schon vor 40 Jahren die Amalienstraße mit dem Fahrrad in die falsche Richtung gefahren. Und jetzt ist es erlaubt. Ja. So,
das gibt es auch mal, das nannten die Leute früher vorauseilenden Gehorsam. Ne? Aber da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin über die Zukunft gesagt habe. Wer jetzt schon die Trinität durch eine Fünffaltigkeit ersetzen will in vorauseilendem Gehorsam, ich weiß nicht, ob das richtig christlich ist. Ne? Also muss man nochmal gucken. Aber klar, es gibt Dinge.
Kommt eben eine Einsicht unter Umständen dazu, dass. Und heute ist die einzige oft die Ökonomie.
So ist es, ja.
Die machen es eh, als machen wir es zum
Gesetz. So ist es, ja.
Das ist natürlich eine gefährliche Sache.
Ist gefährlich. Hat klassischerweise immer dazu gehört, gehört auch zum Kirchenrecht, dass wenn ein Gesetz überhaupt nicht angenommen wird, dass es damit entfällt. Also dieser Pragmatismus, der gehört auch zur Antike mit. Das gilt natürlich nicht schlechterdings. Also tatsächlich wird in den Supermärkten gestohlen. Wir wissen jedes Jahr, was das für ein Schwund ist. Deswegen kann nicht jeder jetzt zu diesem Schwund stehlen. Nicht? Aber dass man wenigstens daran festhält, das soll eigentlich nicht sein. Das schon. Aber wenn ein Gesetz als Gesetz nicht angenommen wird, dann gehört es auch zur Tradition zu sagen, dass es dann entfällt. Wenn der Sensus Fidelium auch noch Rolle spielt oder so. Das ist noch eine schwierige Bestimmung. Aber das ist richtig. Also wie sieht das aus? Also nochmal, wenn ich versuche, alles zu begründen, habe ich es dadurch schon zerstört, weil es nichts gibt, bei keiner Entscheidung, wo nur 100 Gründe dafür sprechen, 100% Gründe, und nicht auch immer welche dagegen. Das gibt es einfach nicht. Deswegen ja mein Beispiel, Thomas fängt in der Summa die Gotteslehre damit an, es scheint so, dass es Gott nicht geben kann, denn es gibt das Böse. Und ich nenne Ideologie die Behauptung, man hätte für seine Entscheidung 100% Gründe. Das ist mein Begriff von Ideologie. Was immer ich wähle oder tue, behaupte ich, ich hätte 100% Gründe, sodass jemand, der sich anders entscheidet, dumm oder böse ist oder am besten gleich beides. Ich muss also damit leben, dass entweder oder heißt. Und auf der Seite der Gründe ist immer ein Für und Wider, ein sowohl als auch gibt. Das ist die Spannung bei Freiheit. Entscheidung entweder oder, Gründe für und wider, sowohl als auch. Und die verschiedenen Leute werten nur die entsprechenden Gründe anders. Die einen sagen, das weiß ich, dass das Gegengründe sind, aber für mich überwiegen die Gründe für. Der andere sagt, ich weiß, dass du Gründe hast, für mich überwiegen die anderen. Dann kann man darüber diskutieren. Und dann kehrt immer diese Form wieder, Entscheidung entweder oder, Gründe sowohl als auch, beziehungsweise für und wider. Und das muss man sich einfach nüchtern klar machen. Das ist ein Grund, warum Entscheidungen, es gibt noch mehrere Gründe, aber einer der Hauptgründe, warum Entscheidungen uns schwer fallen, dass es immer diese Gestalt hat, entweder oder, bei sowohl als auch für und wider. Und das kann man jetzt raffinierterweise benutzen, um Entscheidungen kaputt zu machen. Die einen sagen laut, das will ich nicht. Die anderen sagen konziliant, bitte, wenn du es mir begründest, ja, und dann wird das nicht gelingen. Weil es immer Gegengründe gibt, es gibt keinen Abschluss der Diskussion. Und wie sah das dann faktisch aus, wissen wir ja noch, bei den Vollversammlungen. Morgens um 4 waren dann noch ein Dutzend Leute wach und die fassten dann die Beschlüsse. Das nannte man dann hinterher die Diktatur des Sitzfleisches. Das war das Resultat, was dabei rauskam. Es geht nicht anders. Ich kann es nicht rein theoretisch durchführen.
Bitte? Sie können es angesprochen haben, dass eben auch die Macht, diese Motivation ist, ja. Ist das nicht auch verstärkt durch diese Privatisierung eigentlich?
Ja, natürlich.
Weil man ja. Kann nicht mehr einsehen, dass ein Gesetz etwas Gesetztes ist, das
so ist es.
Ja, uns allen dient. Also ja. Im Zusammenhang.
Ja, aber die sagen eben, warum soll ich das eigentlich allen dienen lassen? Warum soll ich den Preis zahlen?
Es ist halt eine grundsätzliche Überlegung.
Ja, ja. Zu uns geht, ja, genau so. So ist es. Aber auch wenn ich jetzt sage, auch wenn ich sage, ich bin dafür, dass die Gemeinschaft und das Wohl der Gemeinschaft vorgeht, taucht ja sofort das nächste Problem auf und das ist meine Anfrage an den Utilitarismus. Wie unterscheidet ein prinzipieller Utilitarismus zwischen zumutbaren und unzumutbaren Verzichten, die mir die Gemeinschaft auferlegen darf? Also ich sehe, wenn einer da kommt, Schiff und die Pest ist da ausgebrochen, dann wird das ganze Schiff in Quarantäne gestellt und wer da mitgefangen, mitgehangen, die sind jetzt alle erstmal auf dem Schiff und keiner kommt runter. Da wartet zwar die Familie, dann zu Hause haben das bei der Pest ja von Camus, nicht? Dann sitzt man eben eingesperrt und es kann gar nicht anders sein, das kann man auch nachvollziehen. Aber wie weit kann das gehen? Und da, was soll da ein prinzipieller Utilitarismus sagen? Wenn er sagt, mein Maßstab ist der größere Nutzen für die größere Zahl. Wo nehme ich da ein Kriterium her, wo ich sage, das aber nicht? Dass ich sage, also den Pfleger da auf der Intensivstation, den nehme ich gleich her und vierteile den und setze das in diese fünf Nobelpreisträger, die da auf der Station liegen, ein und das ist gut für die Gemeinschaft. Wo ich sagen muss, ich muss hier eintreten für die unverletzbare Würde des Einzelnen, zum Beispiel. Das kann nicht nochmal dem Utilitarismus unterliegen und dem Nutzen der anderen. Aber das ist ja erstmal abstrakt. Wie sieht es jetzt konkret aus? Was an Überwachung kann ich einführen, zum Beispiel bei uns mit unserem Sicherheitsfimmel da? Und so die Geschichten, wo man denkt, was kann ich den Leuten zumuten, beim Flug zu kontrollieren, wo man die es wirklich vorhaben, sowieso nicht erwischt. Also so die Geschichten. Und so kann man überall so rumgucken. Was ist hier dem Einzelnen zumutbar und was nicht? Steuergesetzgebung, Gesetz überhaupt und wo man hinguckt. Ne? Und da sehe ich es wie Sie, im Maß der zunehmenden Privatisierung kriegen wir zunehmend das, wogegen diese Vertragstheorien zu Anfang der Neuzeit entworfen worden sind. Und was hier hingehört, Hobbes, Homo homini lupus. Das ist die Anthropologie von Hobbes. Feuerbach wird dann sagen, Homo homini deus. Das ist ein starkes Stück, ne? Sagt er einfach so. Aber Hobbes, Homo homini lupus. Und so klingt es ja in der christlichen Anthropologie zum Teil auch, wenn Jesus sagt, ich schicke euch wie Schafe unter Wölfe. Das ist ja nicht besonders optimistisch formuliert, nicht wahr? Das muss man schon mitsehen, dass so Dinge da hineingehören. Aber warum ist klar, aus dieser Situation mit diesen Bürgerkriegen und diesen grässlichen Abschlachtereien, der sagt, Homo homini lupus, ich brauche einen Zwang zur Humanisierung der Leute. Freiwillig tun sie es nicht. Obwohl an sich ja die Leute alle dann gesagt haben, es gibt keine Erbsünde und der Mensch ist eigentlich gut und nur die Verhältnisse sind schlecht. Ne? Geht nicht. Und das ist heute als Bewusstsein da und dann haben wir dieses zunehmendes Misstrauen, weil die Leute auch zunehmend ausbeuten. Das ist ja bekannt, dass auch inzwischen in seriöse Firmen Geschäftsgebräuche eingezogen haben, die man da früher nicht erwartet hat. Wenn man da eher drauf setzt, ich will über Generationen wegbestehende Geschäftsverbindungen haben und verzichte auf einen kurzfristigen Gewinn, weil es einfach vernünftig aussehen soll. Das ist ja nicht mehr so. Bis hinein in so seriöse Institute wie Sparkassen, das war vor 3 Jahren, glaube ich, kam dann im Oktober so ein Werbung raus, 10% Zinsen. Da guckte man näher hin, dann galt das für diese 3 Monate noch. Und dann gab es im nächsten Jahr für das Geld keine Zinsen, solange muss das Geld aber liegen. Wenn das irgendwer macht, aber die städtische Sparkasse, große Anzeige, 10% Zinsen. Das hat man doch vor 10 Jahren nicht gemacht. Ganz simple Beispiele, einfach so genommen. Also deswegen wundere ich mich nicht über diese Zunahme an Misstrauen und Rücknahme. Wie kann man das aufbauen? Und ich sehe das auch als Hauptproblem für Erziehung. Wie vermittle ich Kindern den Verlust oder die Verabschiedung der kindlichen Vertrauensseligkeit zu einem vernünftigen Vertrauen, das aber jetzt nicht in Misstrauen ersäuft? Wie geht das? Ist aber nötig. Also deswegen, einerseits finde ich das ja schrecklich, diesen Hobbes, nicht? Was da übrig bleibt. Auf der anderen Seite muss man sehen, das ist natürlich geprägt durch seine Kontroverssituation. Das ist ein Spiegel dessen, wie unmenschlich das damals zuging. Und vieles heute ist auch ein Spiegel dessen, was so die Leute machen. Und das ist nicht im Bewusstsein der Leute, was man da eigentlich anrichtet. Also nicht bloß jetzt den Schaden, sondern diese Zerstörung von Vertrauen und Mitmenschlichkeit, die zerstört wird durch diese Art des Egoismus auf allen Gebieten.
Das ist die Frage, ob das besser ist nachweislich. Das ist ja auch keine Lösung.
Ja, eben. Also das hilft nichts, als dass die Einzelnen anfangen und ein Stück weit bereit sind, die Dummen zu sein. Denn natürlich heißt es, der Klügere gibt nach, aber danach gibt es natürlich der Dumme. Der andere stellt den Fuß in die Tür und sagt noch nicht mal Dankeschön. Aber anders kann es gar nicht gehen. Und man hat ja, also wenigstens bei den Computerspielen, ja diese Technik gesehen, hat gesagt, wenn ich dort so setze, dann setzen auf die Dauer gewinnen die Programme, die Tit for Tat machen. Also man macht erstmal ein Angebot. Und wenn das ordentlich erfüllt wird, macht man es auch wieder. Wenn der andere es ausnutzt, kriegt er beim nächsten Mal eins drauf. Und dann macht man wieder ein Angebot und riskiert es nochmal. Also diese Programme, die so gebaut sind, die siegen, so beim Computerdurchspielen. Auf die Dauer. Aber die Frage ist, diese Beispiele hinken, haben ja immer das Problem, dass das Leben kurz ist und nur die Kunst lang. Das berühmte Wort, nicht? Ars longa vita brevis. Das ist wie mit den Lügen, die kurze Beine haben. So kurz wie wir leben, reicht es normalerweise mit den Lügen. Weil man sagt, alles kommt raus, aber erst nach dem Tod soll mich nicht fehlen.
Wenn Sie den Begierdefehler im System drin haben,
ja,
und der ist drin, dann ist das wahnsinnig schwer. Das ist wie in der Kunst, wenn, genau, wenn man was Falsches einstudiert, das wieder rauszukriegen, deshalb hat man ja dann zum Teil Angst, dass man überhaupt was Falsches macht. Das ist ja manchmal wirklich
berechtigt. So ist es, ja. Ja.
Also, ja, ganz klar. Jetzt nicht mehr so falsch und richtig, aber in manchen Teilen ist es halt berechtigt.
So ist es, ja.
Und das ist im System drin, ja, diese Begierde. Wenn ich die da nicht irgendwie im Blick habe, warum soll ich dann nicht auf meinen Vorteil aussehen?
Ja, genauso, genauso.
Und dann ziehe ich eben die 10% ab und ich mache es.
Ja.
Und dann habe ich, danach schaue ich, das ist sogar weniger vielleicht als vorher.
So ist es. Also bleibt immer bei dem Angebot, riskieren wir es wirklich? Also der Einzelne ist sich gefragt, wo will er mal der Dumme sein? Und ich habe immer eine vernünftige Regierung definiert als die, die dafür sorgt, dass die Dummen nicht noch dümmer sind. Also deswegen muss zum Beispiel die Regierung dafür sorgen, dass vernünftige Betriebsprüfungen gemacht werden. Die müssen Steuerehrlichkeit überprüfen oder so, weil es noch Schlupflöcher genug gibt, die gehören auch zur Freiheit. Ich würde es noch nicht mal Schlupflöcher nennen. Freiheit hat auch immer die Möglichkeit des Missbrauchs. Aber wenn es zu groß wird, geht diese Kluft zu weit auseinander. Es darf den Bösewichten und Egoismus nicht noch leichter gemacht werden, als es so schon ist. Das ist eine Aufgabe von Regierung. Auf allen, also Staatsregierung, das gilt für Obere in Orden oder so etwas, das gilt für die Erziehung von Kindern. Überall gehört das auch mit hin. Das ist das, was die Leute heute eigentlich nicht wollen, dass das nochmal eine Pflicht ist, also ein Schutz für die Ehrlichen, für die Schwächeren oder die sich darum bemühen, das zu tun. Das ist kaum im Blick, weil diese allgemeine Selbstbedienungsmentalität da ist. Und das meinten die Leute mit ihren Vertragstheorien, auch der Hobbes. Wir bringen uns gegenseitig um, wenn wir diesen Krieg aller gegen alle nicht durch Verträge lösen. Und Verträge setzen natürlich die Moral voraus, Verträge zu halten. Deswegen der Hegel fängt mit dem Recht an als Vertragsabgabe. Und man sagt, ich brauche aber die Moral, in der es darum geht, Verträge sind zu halten. Und dann gehört die dritte Bestimmung dazu, das kann ich nicht einfach so an den guten Willen abgeben, sondern das muss auch nochmal strafbewehrt werden. Sobald ich sage, das ist Unrecht, aber es wird nicht bestraft, ist es nur eine Frage der Zeit, dass man es als ein Recht erklärt, wie zum Beispiel im Fall der Abtreibung. Das fängt an und das Bundesverfassungsgericht erklärt das immer noch so, das ist verboten. Wird nur nicht bestraft, aber die ganzen Kommentare sagen, es ist ein Recht. Und das haben sie auf allen möglichen Stufen. Das ist einfach so. Ich muss also den Menschen so nehmen, wie er ist. Das heißt, ich muss ihm einerseits was vertrauen und ihn achten, auf der anderen Seite muss ich wissen, dass Kontrolle nötig ist. Nicht Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dieses Lenin-Wort ist in meinen Augen wirklich ein Grundformel des Misstrauens und der Unmenschlichkeit. Aber dass ich auf Kontrolle nicht verzichten kann und dass sich das auch nicht gehört. Ich meine, es gehört sich nicht, dass ein Lehrer, der die Aufsicht zu führen hat bei der Klassenarbeit, sagt, ich gehe raus und appelliere an eure Ehrlichkeit, dass ihr nicht fuscht. So leicht darf er es nicht machen. Der hat wirklich da zu sein und zu gucken. Sag ich, wenn ich bei Lehrern zu reden habe. Das einfach klingt so ganz schön, sage ich, aber das ist kein Weg. Also diese Spannung, die da hineingehört, Vertrauen, Zutrauen, Zumutung, Zutrauen, beides, aber zugleich auch rechnen mit der Schwäche des Menschen, diese Dimension der Kontrolle und der Sanktionsbewährung, realistisch.
In der Praxis ist ja zum Beispiel heutzutage so, dass es fragwürdig ist, wie weit die Kontrolle erreicht, zum Beispiel im Internet.
So ist es. Genau das sind ja die Probleme, vor denen wir jetzt stehen. Das galt früher nur für einzelne Tyrannen oder eben superreiche Leute, denen konnte niemand am Zeuge flicken. Hier sind es einfach zu viele und das geht nicht mehr. Und deswegen geht es ja dort so, wie es zugeht. Aber darum verstehe ich nicht, warum eben manche Dinge nicht geregelt werden können. Warum kann man nicht Kinderpornografie-Seiten verbieten? Warum kann man da Leute appellieren dran, wir machen da ein rotes Zeichen vorweg oder so ähnlich? Verstehe ich wirklich nicht, was das soll, nicht? wo das andere sowieso nicht durchgreift. Natürlich nicht. Klar muss man sich überlegen, was man verbietet. Wir hätten ja nicht die Mafia in so einem starken Maß da in Amerika, wenn die vorher nicht die Prohibition eingeführt hätten. Nicht? Also man muss schon gucken, was man verbietet und was nicht. Sonst sind die Folgen schlimmer, als was vorher war. Das ist schon mal, dass man das auch mit Vernunft angucken muss. Aber jetzt so in den anderen Straßengraben zu fallen, das lasse ich einfach. Ja, das ist aber jetzt kein schöner Schluss für unser Ganzes, nicht? Aber wir sind ja sowieso andere Leute, wir machen das alles besser. Vielen Dank. Und es geht wieder los im Mai. 14. Mai ist das, glaube ich. Da setzen wir das fort für den, der mag. Ja, 14. Mai. Und da kommen wir dann einfach auf den Wolfgang zu sprechen. Schönen Dank fürs Mitmachen.